Es ist wieder mal an der Zeit, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt nachzufragen, was es an interessanten Neuigkeiten gibt. Und hierzu begrüße ich Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Schönen guten Tag, Herr Schütz.
Ja, guten Tag.
Herr Schütz, in diesem Sommer gab es reichlich Schlagzeilen über Brände von Wäldern, Sümpfe, landwirtschaftliche Nutzflächen. Man hatte fast den Eindruck, die Welt steht in Flammen. Und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt leistete Unterstützung zur Bekämpfung genau dieser Brände. Was können Sie unseren Hörern hierzu mitteilen?
Dass das Auftreten von Waldbränden in einer Region wie Deutschland, wo sowas in dieser Menge eigentlich noch nie passiert ist, ist natürlich eine Folge der Wetterentwicklung der letzten Jahre in Südeuropa, sei es in Portugal, in Spanien, Griechenland oder auch in Südfrankreich, steht es ja im Sommer auf der Tagesordnung, dass große Waldflächen brennen, nur eben bei uns nicht. Und das DLR hat ja schon vor vielen Jahren eine Waldbrandkamera zum Einsatz gebracht und die Firewatch-Kamera, die in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und anderen Bundesländern auf den Feuerwachtürmen steht. Auch betreibt das DLR seit einigen Jahren zwei Satelliten, die aus dem Orbit mit Infrarotdetektoren große Waldflächen weltweit beobachten. Und dieses Jahr zum ersten Mal zum Einsatz gekommen ist eine Kamera, entwickelt vom DLR-Institut für optische Sensorsysteme, das sogenannte Modular Aerial Camera System, die MAX-Kamera, die halt in der Lage ist, flugzeuggetragen Brandherde zu ermitteln. Und das ist ja das Besondere, die Feuerwehren am Boden und auch Flammenfeuerbekämpfung aus der Luft durch Hubschrauber und Flugzeuge ist ja immer eingeschränkt durch die starke Rauchentwicklung. Und unsere Kamera ist in der Lage, die Feuernester zu identifizieren aufgrund der Infrarotstrahlung, der Hitzeentwicklung. Und dann fällt es natürlich den Behörden, sprich den Feuerwehr, den Katastrophenschutzbehörden, aber auch den fliegenden Einheiten viel leichter, die Brandherde zu lokalisieren und zu bekämpfen. Und das ist unser Beitrag gewesen, zum Beispiel während des Brandes in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Truppenübungsplatz.
Und ist auch geplant, dass man international sich beteiligt? Ich denke da zum Beispiel an die großen Brände, die es in Russland gibt oder in Amerika, ja eigentlich eben wie gesagt weltweit, auch im asiatischen Raum, dass man da untereinander kooperiert, um rechtzeitig gleich Alarm auszulösen. Ist sowas geplant?
Sowas wird sogar schon gemacht. Das DLR betreibt ja in Oberpfaffenhofen das Zentrum für satellitengestützte Kriseninformationen. Und diese Kollegen waren schon des Öfteren angefragt, Daten unserer Feuerdetektionssatelliten im Orbit zu liefern. Und das haben wir natürlich auch getan, dass wir die Brandherde zum Beispiel in Kalifornien war das der Fall, aber auch in Australien war das der Fall, dass wir dort Satellitenbilder zur Verfügung gestellt haben, auf Bitten der dortigen Behörden. Und die schon erwähnte Firewatch-Kamera, die in Deutschland zum Einsatz kommt, die gibt es auch vereinzelt in den USA, sprich in Kalifornien, aber auch in Russland. Also hier internationale Hilfe ist für das DLR eine absolute Selbstverständlichkeit. Und wenn man nachfragen würde, ob man die MAX-Kamera zum Einsatz bringen kann, dann würde auch dieses passieren.
Kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich EDRSC, ein Meilenstein für die Zukunft der vernetzten Satellitenkommunikation. Erstens, was hat man sich eigentlich darunter vorzustellen und um was handelt es sich?
Bei der Abkürzung EDRS handelt es sich um den European Data Relay Satellite. Und diese Satelliten, von denen die Variante C am 6. August um 21.30 Uhr von einer Ariane 5 in den Erdorbit gebracht worden ist, handelt es sich um die hochartige Datenübertragung per Licht. Im Orbit zwischen Satelliten, was uns natürlich ermöglicht, die Datenübertragung hochrätig, große Datenmengen in einer großen Geschwindigkeit sicherzustellen. Etwas, was die moderne Kommunikation natürlich erfordert, da wir ja sonst überhaupt nicht wissen, wie wir all die Daten, die wir einmal Erde, Orbit, Erde übertragen, aber auch Daten, die wir im Orbit erfassen, dann zur Erde senden, wie wir das alles schaffen sollten. Und das mithilfe dieser extrem modernen Technologie.
Das ist also sozusagen eine Lasertechnik, wenn ich das richtig verstehe.
Das ist eine Lasertechnik, die insbesondere dazu dient, dass die Daten der europäischen Sentinel-Satelliten aus dem Erdbeobachtungsprogramm Copernicus noch schneller zum Nutzer kommen. Und das Herzstück sind die sogenannten Laser Communication Terminals, die aus Deutschland stammen.
Ein weiteres Thema ist Space Moves. Wettbewerb InnoSpace Master 2018-19 prämiert innovative Ideen für die Zukunft der Raumfahrt. Also hier werden offensichtlich vor allem junge Leute angesprochen, um in einem Wettbewerb Ideenvorschläge einzureichen, wie es im Raumfahrtbereich weitergehen kann.
Space Moves ist eine logische Folge der Entwicklung der Raumfahrt in den letzten Jahren, ich möchte fast sagen in den letzten Jahrzehnten, dass gerade hier Anwendungen in der Raumfahrt, also für die Erde ins All, aber auch Anwendungen aus der Raumfahrt genutzt werden sollen, um zum einen die Raumfahrt weiterzuentwickeln und in der Schlussfolge selber dann die Nutzung der Raumfahrt auf der Erde weiterzuentwickeln. Und die Möglichkeiten, dass dort jetzt viele Startups unterwegs sind, viele junge, viele neue Wege und Unternehmen mit neuen Ideen unterwegs sind, bietet natürlich auch die Chance, dass Anwendungen aus der Raumfahrt für die Raumfahrt besser genutzt werden können. Und dem Aufruf in diesem Jahr, das war der vierte InnoSpace Masters Wettbewerb, sind 250 Unternehmen, Startups, Studentengruppen aus Universitäten und Forschungseinrichtungen aus 17 europäischen Ländern gefolgt. Und das heißt, das spricht natürlich dafür, einmal für die Qualität des Wettbewerbes, aber auch dafür, dass sich zunehmend Unternehmen interessieren, wie sie mit der Raumfahrt Dinge auf der Erde verändern können.
Und die Prämierung, jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, erfolgt die mit finanziellen Mitteln oder einfach nur in Anführungszeichen in Anerkennung mit Urkunden?
Das eine sind die finanziellen Mittel. Das andere ist natürlich, dass ein solcher Wettbewerb, eine solche Prämierung für ein solches Unternehmen natürlich auch Aufmerksamkeit bedeutet. Und diese Aufmerksamkeit in diesem doch sehr international geprägten Markt sorgt dafür, dass man den Kollegen natürlich die Möglichkeit eröffnet, besser noch in den Markt einzusteigen und natürlich auch zusammenzuarbeiten mit gestandenen Raumfahrtunternehmen, die natürlich sehr gerne diese Ideen aufgreifen, mit den Unternehmen zusammenarbeiten und damit auch ihre Technologien verbessern.
Es ist also auch so eine Art kostenlose PR für diese jungen Leute.
Im übertragenen Sinne könnte man das so sehen, ja.
Das DLR stärkt Technologiestandorte in der Bundesrepublik Deutschland mit 7 neuen Instituten. Was wäre hierüber zu sagen? Denn vergangenes Jahr hatten wir ja auch schon so eine Neubenennung von neuen Standorten.
Das DLR leistet ja mit seinen Forschungen, ob Luft- und Raumfahrt, Energie, Verkehr, Digitalisierung und Sicherheit, doch einen immensen Beitrag auch im lokalen und regionalen Rahmen. Das heißt, dort, wo sich das DLR ansiedelt oder wo das DLR angesiedelt wird, hat man den Einstieg in das gesamte DLR. Es gibt natürlich auch neue technologische Entwicklungen, es gibt Notwendigkeiten aus technologischen Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen, die es notwendig machen, dass das DLR entweder sich neu orientiert in bestimmten technologischen Bereichen oder die Möglichkeit erhält, durch seine Forschungen die Probleme, die vor uns liegen, zu lösen. Und diese 7 neuen Institute stellen genau das dar. Das beginnt in Neustrelitz, dass eine ehemalige Abteilung für das Weltraumwetter jetzt zu einem Institut weiterentwickelt wird, um sich damit zu beschäftigen, welchen Einfluss das Weltraumwetter auf unsere Atmosphäre und auf die Erde hat, wie zum Beispiel die Störung des Funk- oder des Flugverkehrs. Das geht weiter in Kochstedt mit dem Erwerb des dortigen Verkehrsflughafens Kochstedt, den wir ausbauen wollen zu einem Test- und Entwicklungszentrum für das unbemannte Fliegen, sprich für den Einsatz von Drohnen. Das geht weiter in Cottbus und in Zittau, wo wir uns auseinandersetzen mit der Entwicklung von dekarbonisierten Industrieprozessen. Jena hatten wir letztes Jahr, dort geht es um das ganze Thema Datenwissenschaften und jetzt schauen wir nach Ulm und nach Hannover, wo es um die Anwendung von Quantentechnologien geht oder halt nach Oberpfaffenhofen, wo es darum geht, dass die Nutzung des Galileo-Systems, des europäischen Satellitennavigationssystems und dessen Weiterentwicklung in einer neuen Evolutionsstufe geht. All das sind Aufgaben, die das DLR hat, die wir wahrnehmen und es dafür notwendig ist, dass sich halt Forschergruppen in der Organisationsform eines Institutes damit auseinandersetzen.
Und vor allem scheint es mir zu sein, dass man nun verstärkt auch ostdeutsche Länder im DLR mit einbindet, um Technologiestandorte zu schaffen.
Ja, das ist natürlich auch eine klare politische Aussage, aber es ist natürlich auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit, wenn wir über dekarbonisierte Industrieprozesse sprechen und das im Bereich Cottbus-Zittau erfolgt, dann trägt man natürlich der Entwicklung in der dortigen Region Rechnung, gerade durch den Rückbau oder die andere Verwendung von Kraftwerken. wenn in Korstedt es geht um das unbemannte Fliegen, dann ist dort ein idealer Platz mit relativ wenig urbanen Strukturen ringsherum, wo man solche Technologien testen kann. Bis hin zur Tatsache, dass man natürlich bei einem Test völlig normal auch die Einbindung in den unteren Luftraum übt. Und da kann es natürlich auch zu technischen Problemen kommen in Entwicklungsprozessen. Und über dem Flughafen Korstedt ist das kein Problem. Es ist etwas anderes, als wenn man das in Oberpfaffenhofen, wo ein normaler Flugbetrieb stattfindet, wie auch in Braunschweig tun könnte. Das können wir nicht. Also hat man uns den Flughafen Korstedt angetragen. Und den haben wir natürlich, dieses Angebot haben wir sehr gern genutzt. Und dort entsteht, wie gesagt, ein Zentrum für den Test und die Entwicklung zum Thema unbemanntes Fliegen.
Nun, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt beschäftigt sich nicht nur mit Luft- und Raumfahrt, sondern es gibt auch noch andere Bereiche. Wer mehr darüber sich informieren möchte, der schaut einfach mal auf dlr.de und dann kann ja das eine oder andere, was wir besprochen haben, nochmal nachlesen bzw. sich über eine ganze Reihe weiterer Themen gut informieren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Dankeschön.